Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Über inklusive und exklusive Religion haben wir vorhin etwas gehört. Im nächsten Beitrag stellen wir Menschen vor, die nicht nur sagen, ich habe kein Problem damit, dass andere etwas anderes glauben als ich. Wir reden mit und über Gläubige, die so inklusiv sind, dass sie gleich zwei verschiedenen Religionen angehören, dass sie zwei verschiedene Religionen in sich verbinden. Für diese Konfession gibt es in statistischen Bögen noch kein Feld zum Ankreuzen. Man ist dann katholisch-buddhistisch oder evangelisch-sufistisch. Mechthild Klein hat sich mit Religionen zweisprachigen unterhalten.
Ich sage immer, ich bin eine Frau aus dem Westen. Ich bin geprägt vom Christentum, von griechisch-römischer Rechtskultur und Philosophie und so weiter. Das ist einfach unsere Kultur. Und mit dem Hintergrund habe ich mich mit Buddhismus beschäftigt. Also in dem Sinne bin ich sowieso zweisprachig. Und ich denke, das ist notwendig heutzutage.
Die buddhistische Dharma-Lehrerin Silvia Wetzel aus Berlin. Sie ist in einer katholischen Familie aufgewachsen, war Kirchgängerin, fand in Asien zum Buddhismus. Als Buddhismuslehrerin übersetzt sie die asiatischen Konzepte in eine Sprache, die auch christlich geprägte Menschen verstehen. Religiöse Mehrsprachigkeit sei dabei hilfreich.
Mich berühren diese Liturgien, die berühren mich. Ich meine, damit bin ich aufgewachsen. Bis 13, 14 war ich, 15 bin ich regelmäßig in die Kirche gegangen. Also ich bin in beiden Religionen zu Hause, kann ich sagen. Aber ich sage für mich, und das kenne ich von vielen buddhistischen Praktizierenden, der Buddhismus und die buddhistische Meditation und die buddhistischen Lehren haben für mich die Tür geöffnet zu dieser, wie auch immer, tiefen Dimension des Lebens. Und sozusagen, deswegen bin ich dem Buddhismus treu, das war meine Tür. Und der Buddhismus hat mir geholfen, christliche Lehren neu zu verstehen, so wie ich sie noch nie verstanden habe.
Religiöse Mehrsprachigkeit, diese Fähigkeit erwerben immer mehr Menschen. In Deutschland erschließen sich religiös Suchende über Zen- oder Yogakurse auch Kenntnisse über andere Religionen wie Buddhismus oder Hinduismus. Nicht jeder wird darüber zum Konvertiten. Viele Menschen integrieren Elemente anderer Religionen in die persönliche Spiritualität, in ihre angestammte Religion. Die Vertreter von Amtskirchen und religiösen Institutionen sind darüber nicht glücklich. Im Religionsmonitor der Bertelsmann Stiftung stimmten 2013 immerhin 20% der Christen hierzulande der Aussage zu, dass sie für sich auf Lehren verschiedener religiösen Traditionen zurückgreifen. Unter den deutschen Muslimen seien es sogar 42%.
Ich bin nicht darüber informiert, ob es jetzt in Deutschland nennenswerte Zahlen von Menschen mit muslimischem Hintergrund gibt, die sich dann jetzt beispielsweise für Hinduismus oder Buddhismus interessieren würden. Aber es hat in den letzten 15 Jahren in islamischen Ländern mehrere Fatwas gegeben, also Rechtsgutachten einzelner muslimischer Rechtsgelehrter, die die Praxis von Yoga für Muslimen verboten haben.
Perry Schmidt-Leukel, Religionswissenschaftler an der Universität Münster.
Und wenn es dazu kommt, dass ein islamischer Rechtsgelehrter mit diesem Problem überhaupt konfrontiert wird und dazu ein Rechtsgutachten erstellt, dann heißt es, dass es offensichtlich signifikante Anzahlen von Muslimen gibt, die das tun in islamischen Ländern. Ja, sonst würde es gar nicht erst zu einem solchen Rechtsgutachten kommen. Das heißt, wir haben also Indizien dafür, dass es auch in islamischen Ländern ein Interesse und nicht rein intellektuelles, sondern auch praktisches Interesse an nicht-muslimischen religiösen Formen gibt.
Der Münsteraner Religionswissenschaftler glaubt, dass es nur ganz wenige Menschen gibt, die sich vollständig der eigenen und einer anderen Religion zugehörig fühlen. Viele Christen würden sich vom Zen-Buddhismus inspirieren lassen und Elemente wie die Meditation oder bestimmte Lieder in ihre Spiritualität aufnehmen.
Auch das ist in meinen Augen nicht ungewöhnlich, weil meines Erachtens auf der Ebene des Einzelnen die Religiosität immer den Charakter von Patchwork-Religiosität hat. Also der Begriff Patchwork-Religiosität wurde häufig pejorativ, also als polemischer Begriff, verwendet.
Zum Beispiel im Zusammenhang mit der Diskussion über New Age vor einigen Jahrzehnten, aber auch heute für Menschen, die sich ihre eigene Religion aus verschiedenen Flicken zusammensetzen.
Aber wenn wir mal genau hinsehen, dann ist es doch so, dass gerade was die großen Religionen betrifft, kein einzelner Mensch in seinem Leben alles umsetzen kann, was es in einer so großen religiösen Tradition gibt. Das ist schlicht und ergreifend Menschen unmöglich. Jeder Mensch lebt immer nur mit jenen einzelnen Stücken aus einer religiösen Tradition, die für ihn oder sie im Laufe des Lebens in irgendeiner Weise Bedeutung gewonnen haben.
In dem Maße, wie Menschen von anderen Religionen und ihrer Praxis erfahren und inspiriert sind, übernehmen sie auch Elemente in ihre Praxis, manchmal auch in den Gottesdienst. Denn das gilt nicht nur für die Individuen, sondern auch für die Religionen als solche. Sie haben immer ständig neue Elemente, auch aus anderen Religionen, aufgenommen. In Schmidt-Leukels anglikanischer Heimatgemeinde wird vor der Lesung eine Meditation der Stille praktiziert, weil der Priester auch Zen-Übender ist.
Es gibt nicht eine einzige religiöse Tradition, die nicht durch synkretistische Prozesse entstanden wäre und sich dadurch weiterentwickelt hat. Das kann ich als Religionswissenschaftler für alle großen Religionen nachweisen. Es gibt nicht das reine Christentum oder so. Was soll das sein? Das Christentum ist entstanden aus seinen jüdischen Wurzeln heraus, aus ägyptischen Einflüssen, hellenistischen, römischen Einflüssen, jeglicher Art, was die religiöse Ideenwelt, was die Praxis betrifft, dann später aus germanischen Einflüssen, und so hat es sich immer weiterentwickelt. Und das trifft für die anderen Religionen genauso zu.
Der Religionswissenschaftler verweist auf den Islam, der aus seinen jüdischen und christlichen Wurzeln herauslebe.
Und auch aus den Wurzeln der arabischen Spiritualität, selbst wenn er dazu vielfach negative Einstellungen entwickelt hat. Ja. Polytheismus beispielsweise wird im Islam rundweg verdammt. Aber schauen Sie sich mal den Engelsglauben auf islamischer Ebene an. Da lebt der ganze Polytheismus auf der Ebene der Engel wieder fort, nicht wahr? Also auch da hat man eine ganze Fülle von verschiedenen Engeln, fast wie im Katholizismus die verschiedenen Heiligen mit verschiedenen Zuständigkeitsbereichen und sonst was. Also für die östlichen Religionen könnte man das noch viel deutlicher zeigen. Jede große religiöse Tradition hat sozusagen eine bereits synkretistische, gemischte, aus verschiedenen Traditionen hervorgegangene Identität.
Dennoch sehen sich die Institutionen als einzige Hüter der Lehre. Sie bestimmen, zumindest in den Kirchen, nicht nur die Inhalte des Glaubens, sondern auch die akzeptierten Formen, die Liturgie. Dass Stillstand in der Liturgie herrschte, ist nicht zu beobachten. Es gab auch immer eine Ambiguität, also eine Vieldeutigkeit, sowohl in der Form als auch bei den Inhalten. Im christlichen Spektrum gibt es viele Ausprägungen nebeneinander. Perry Schmidt-Leukel nennt das einen völlig normalen Vorgang. Das passt nicht zu der viel propagierten Offenheit, wenn man jetzt von vornherein etwas ablehnen würde, nur weil es aus einer anderen Religion stammt.
Das wäre ja eher eine Art von Scheuklappenmentalität. Aber grundsätzlich also die Offenheit für alles und, also mit Paulus gesprochen, die Haltung prüfet alles und das Gute behaltet, ist eigentlich eine gesunde Einstellung und von daher völlig begrüßenswert. Dass das für vielleicht Institutionen Irritationen schafft oder dass sie eben nicht richtig wissen, wie sie mit diesem Phänomen umgehen können, ist auch wiederum verständlich. Ändert aber nichts daran, dass es ein Prozess ist, der sich auch nicht stoppen lässt.
Heute nehmen sich viele Mitglieder von Religionsgemeinschaften die Freiheit, Meditations-, Yoga- oder Reiki-Kurse zu besuchen. Die Menschen sind offen für Impulse aus anderen religiösen Traditionen. Warum auch nicht, meint Schmidt-Leukel.
Wenn jemand seine Religion ernst nimmt, bedeutet es ganz und gar nicht, sich allem zu verschließen, was aus anderen Religionen kommt. Das wäre ja nur dann sinnvoll, wenn man davon ausgehen könnte, dass alle anderen Religionen sozusagen nur Lug und Trug und Finsternis und Dämonisches und so weiter beinhalten. Das ist aber theologisch eine durch nichts zu stützende Annahme. Und wenn man davon ausgeht, dass Gott der Gott aller Menschen ist, dann ist es doch naheliegend, dass man sich auch von dem etwas sagen lässt, was einem an Wort Gottes auf dem Umweg über andere Religionen erreicht.
Auch Schmidt-Leukel weiß, dass es überall in den Religionen Rechthaber gibt. Die finden religiöse Zweisprachigkeit nicht von Vorteil. Die haben Angst vor Verlusten, vielleicht auch vor Bedeutungsverlust. Es geht aber bei der religiösen Zweisprachigkeit um einen Perspektivwechsel, nämlich die Religion mit den Augen aus der Binnenperspektive wahrzunehmen. Das sagt auch die Buddhismuslehrerin Silvia Wetzel.
Mehr Perspektivität ist gar nicht einfach zu entdecken. Das ist ja nicht etwas, was du beschließen kannst, sondern du musst in der Lage sein, eine andere Perspektive einzunehmen.
Für religiöse Mehrsprachigkeit reicht es nicht, nach der Lektüre von Margot Käßmann noch ein Buch des Dalai Lama zu lesen, sagt Schmidt-Leukel. Für religiöse Mehrsprachigkeit braucht es ein fundiertes Wissen in zwei Religionen und die Zuversicht, dass in allen Religionen Wahrheit steckt.
Religiöse Mehrsprachigkeit, eine anspruchsvolle Übung, Michtel Klein berichtete.